Radio SRF.
SRF 4 News. Die Woche im Tessin und in der Romandie.
Am Mikrofon Eric Facon. In die Romandie. Die Genfer Nachtruhe wird speziell in drei Straßen immer wieder gestört. Drei Straßen in den Quartieren Eau Vive, Carouge und Plein Palais. Dort gibt es besonders viele Bars und das führt wiederum zu besonders vielen Nachtschwärmern. Und das wiederum führt zu Lärm. Dagegen sind sowohl die Stadt wie auch der Kanton Genf eingeschritten. Ich habe unseren Mitarbeiter Ron Hochul gefragt, was für Maßnahmen sie ergriffen hätten.
Auf zwei ganz verschiedene Arten und Weisen. Nämlich hat die Stadt die betroffenen Barbesitzer zu einer Verhandlung eingeladen. Man wollte sehen, wie weit es einfache, pragmatische Lösungen im Einverständnis mit den Barbesitzern geben könnte. Und die Diskussion war offenbar konstruktiv. Doch nur wenige Tage danach erhielten einige eben dieser Barbesitzer einen Brief des Kantons, der verlangte, dass sie nun an Wochenenden nicht mehr um 2 Uhr morgens schließen dürfen, sondern nur um Mitternacht.
Das sind zwei unterschiedliche Vorgehensweisen. Gibt es da nicht Probleme?
Doch und wie. Das ist zwar im städtischen Kanton Genf nicht unüblich, dass die rechte Hand nicht weiß, was die linke macht, beziehungsweise dass man sich da dreinredet zwischen Kanton und Stadt, doch es bringt immer wieder Probleme mit sich. Zumal der Kanton von einer bürgerlichen Mehrheit regiert wird, wobei der Stadtrat eine linke Mehrheit hat. Und da gibt es oft unterschiedliche Interessen und immer wieder Reibereien. Doch in dieser Affäre ist der Eindruck entstanden, dass der Kanton die Stadt Genf regelrecht überfahren hat. Und das ist umso merkwürdiger, als dass einige Beizer eine Verwarnung bekommen haben. Und das ist umso merkwürdiger, als dass einige Beizer eine Verwarnung vom Kanton bekommen haben, wobei sie sich gar nicht in heiklen Vierteln oder Straßen befinden, was der Lärm angeht.
Das heißt, das sind Restaurants oder Bars, die gar nicht betroffen sind, aber gibt es jetzt auch Reaktionen auf die Intervention des Kantons?
Und wie, viele Beizer haben mit Unverständnis reagiert, weil sie zum Teil gar nicht angeklagt oder vorverwarnt worden waren, weil es jeweils in ihren Quartieren auch unerklärte Ausnahmen gibt von Bars, die weiterhin bis um 2 Uhr morgens öffnen dürfen. Diese Woche haben sie nun angekündigt, dass sie die Justiz einschalten wollen und gegen den Entscheid des kantonalen Handelsamtes rekurrieren wollen. Politisch haben sie nun auch die Unterstützung von einigen Parteien, die die Angelegenheit nächste Woche offiziell diskutieren wollen. Und das hat letztendlich am Freitag dazu geführt, dass der Kanton einen Schritt zurückgemacht hat. Das Reglement bleibe zwar bestehen, doch die betroffenen Beizer haben nun 10 Tage Zeit, um schriftliche Vorschläge vorzuweisen, wie sie mit dem Lärm umgehen wollen. Und der kantonale Verantwortliche schließt es nicht mehr aus, dass es zu einer Linderung der Maßnahmen kommen könnte.
Aber was für Auswirkungen haben denn so Maßnahmen, wie jetzt eben beispielsweise die des Kantons auf das Nachtleben in der Stadt Genf?
Falls der Entscheid tatsächlich in Kraft treten würde, könnte er zweierlei Konsequenzen haben. Erstens eine mögliche Schließung von einigen Bars, die vor allem abends, am späten Abend, Geld verdienen. Zum Zweiten wäre das Lärmproblem mit Sicherheit noch nicht gelöst, sagen verschiedene Genfer Stimmen. Denn dieses Problem stammt viel eher von Jugendlichen, die in kleinen, um die Uhr geöffneten Läden Alkohol kaufen und es dann auf Terrassen bzw. auf der Straße konsumieren, als von der Kundschaft der Bars. Es sei auch so, dass man das Nachtleben der Stadt, das bei Weitem nicht mehr so lebhaft ist, wie es noch vor 10 Jahren war, nicht zu stark beeinträchtigen soll. Erstens, weil auch ein lebhaftes Nachtleben zum Ruf einer dynamischen Stadt gehört. Zweitens, weil man ansonsten wieder die Bedingungen herstellt, dass ein illegales, unabhängiges, unkontrollierbares Nachtleben entsteht. Und genau das hat ja Genf im letzten Jahrzehnt eliminieren wollen.
Wir werden es sehen, wie es weitergeht in der Stadt Genf. Sicherlich ein Thema, das uns noch weiter beschäftigen wird. Gehen wir über zu einem zweiten Thema, und zwar die Wahlen in den Walliser Staatsrat. Wir haben schon verschiedentlich darüber gesprochen. Der Polizeikommandant des Kantons, Christian Varon, steht zur Wahl und er ist überaus populär. Nur ist das eben das Problem des türkischen Steins, der mit einem anstehenden Prozess zum Stolperstein werden könnte für den ambitionierten Mann. Ronan Huli, der Prozess gegen Christian Varon in der Türkei, der wurde wieder verschoben. Warum denn?
Die türkische Anwältin von Christian Varon hat das offenbar so beantragt diese Woche, wobei der Staatsanwalt hingegen ein sofortiges Urteil gefordert hatte. Nun ist das Gericht der Forderung der Verteidigung des Wallisers gefolgt und hat das Urteil auf den 19. März angeordnet. Nun stellt sich natürlich die Frage, ob dies ein politischer Coup von Varon ist, der zuerst gewählt und dann verurteilt werden könnte. Sein Sprecher dementierte dies heftig diese Woche. Varons türkische Anwältin hätte bloß keinen Termin vor Mitte März gehabt, wagte er zu kontern diese Woche.
Aber das könnte wirklich zum Problem für den Kanton werden. Würde Varon gewählt und wenig später verurteilt?
Es könnte tatsächlich zum Problem werden, zumal ein drittes Gutachten, das von der türkischen Justiz verlangt wurde, bestätigt, dass es sich beim Stein der Varon in die Schweiz nehmen wollte, um historisches, schutzwürdiges Kulturgut handelt. Daraus sei zu schließen, dass Varon eine relativ heftige Strafe droht, doch seine Anwälte haben nun ein weiteres Gutachten verlangt und sein politisches Lager macht eine Bagatelle davon. Es seien auch schon andere Gewählte vorbestraft worden und das ändere nichts an ihren Fähigkeiten. Das mag zwar stimmen, doch dass die Situation ungeklärt bleibt, wirft Zweifel auf. Immer mehr. Und das könnte für Varon bei den Wahlen mathematische Konsequenzen haben. Insofern fragt es sich, ob es für den Polizeikommandanten nicht viel einfacher gewesen wäre, wenn das Urteil diese Woche bereits gefällt worden wäre. Dann hätte er wenigstens einen klaren Tisch gehabt.
Nun kommt eine zweite Geschichte dazu, ein weiteres Problem von Christian Varon, das sich quasi vor seiner Haustüre abgespielt hat. Was denn genau?
Über die genauen Details streitet man sich nach wie vor im Wallis. Sicher ist, dass eine Geschichte in den Medien erschienen ist, die sagt, Varon habe vor 3 Jahren mit seinem Dienstwagen einen Unfall gehabt. Und dass es Schaden für etwas über 7.000 Franken gegeben haben soll. Doch Varon habe bei der Polizeigarage Druck gemacht, damit die Rechnung unter 5.000 Franken bleibt. Denn gemäß Reglement muss ein Polizist bei einer Schadenssumme von über 5.000 Franken den Vorfall seinem Vorgesetzten melden. Bei Varon ist das der Staatsrat. Ob das alles stimmt, steht offen. Varon hat bereits melden lassen, er werde die Zeitung und alle Medien, die diese Geschichte aufgegriffen haben, im direkten Stil anklagen, wegen Verleumdung. Doch der Schaden ist bereits da für Christian Varon mit dieser weiteren Geschichte.
Aber wird das nicht alles ein bisschen eng für Christian Varon?
Ja, das kann man eindeutig sagen. Rein rechnerisch gesehen bleibt er zwar gegen Oskar Freisinger der Favorit, doch sein Kontrahent aus der SVP hat eine extrem geschickte Kampagne geführt. Er hat sein Image poliert und wie er selbst in Anwesenheit einer Fernsehkamera gegenüber Christian Varon nach einer Debatte bei einem Glas Wein sagte, nun siehst du, wie es ist, wenn man plötzlich bei allen das A-Loch isst. Eine Formulierung, die nicht gerade höflich ist, aber die Stimmung ziemlich gut erklärt. Varon, der noch bis vor einigen Tagen als unantastbarer Held und Favorit galt im Wallis, steht heute in einer äußerst schwierigen Situation.
Aber was hört man denn in der Öffentlichkeit darüber?
In der Öffentlichkeit hört man ganz verschiedene Sachen. Das ist ja das Komische in der Walliser Politik. Es gibt die Stimmung am Stammtisch und es gibt eben, was man ins Geheime dann abstimmen wird. Und das sind zwei völlig verschiedene Situationen. Die Positionierungen offiziell bleiben die, dass zumindest CVP-Anhänger, SP-Anhänger offiziell weiterhin Varon mehr oder weniger unterstützen. Die SP hat zwar keine Parole gefasst, doch Ein Ziel der SP ist es natürlich zu verhindern, dass die SVP plötzlich in die Walliser Regierung eintreten kann. Die CVPler bleiben auch Christian Varon offiziell treu. Doch eben, das ist ja das Besondere im Wallis. Das Wahlverhalten im Endeffekt hat oft nichts damit zu tun, wie man sich öffentlich äußert. Und von daher sind eigentlich alle Faktoren beisammen, dass es am 3. März zu einer Überraschung kommen könnte.
Wir werden es sehen, was da herauskommt, genauso wie in der Türkei. Ein drittes Thema, Ron Hochuli, der Neuenburger SVP-Politiker Yvan Perrin. Bei ihm muss man sich offenbar Sorgen machen um seine Gesundheit. Was ist denn vorgefallen?
Ja, der Kandidat für den Neuenburger Regierungsrat musste kurz vor Weihnachten ins Spital eingeliefert werden. Er rief selber die Ambulanz und ging zur Kontrolle ins Kantonsspital Neuenburg. Die Geschichte kam erst diese Woche heraus, genau am Tag der Lancierung der Kampagne von Perrin für den Regierungsrat. In den Medien wurde die Frage einer Depression gestellt oder sogar das Szenario einer Alkoholvergiftung. Perrin verneinte, er sei bloß in Angstzustände geraten, habe sich Kontrollen unterstellen wollen, um sicher zu sein, dass nichts Schlimmes passiere, dass er nicht wieder dasselbe Leid hätte wie vor 2 Jahren.
Ron Hochuli von Radio Television Suisse.
SRF 4 News, die Woche im Tessin.
Das Ereignis der Woche war zweifellos die Ankündigung des Rücktritts von Papst Benedikt auf Ende Februar. Im Tessin hatte diese Nachricht auch eine lokale Komponente. Ich habe unseren Mitarbeiter Gerhard Lob gefragt, warum.
Nun, es geht um den Bischofssitz in Lugano. Denn der amtierende Bischof Pier Giacomo Grampa hat ja schon vor über einem Jahr seinen Rücktritt eingereicht. Für einen Bischof ist ein Rücktritt ja etwas Normales, wenn er das 70. Lebensjahr erreicht, ganz im Unterschied zum Papst. Aber seit diesem angekündigten Rücktritt von Pier Giacomo Grampa wartet man darauf, dass ein Nachfolger nominiert wird. Und die Nominierung dieses Nachfolgers obliegt ja genau dem Papst selbst.
Bedeutet das nun, dass sich die Nominierung eines Nachfolgers von Bischof Grampa verzögern wird?
In der Tat, damit ist zu rechnen. Man dachte ja, dass vielleicht schon bis Ende Januar ein Nachfolger feststünde. Doch geschehen ist immer noch nichts. Und sicherlich wird der Papst auch in den nächsten 2 Wochen Wichtigeres zu tun haben, als sich um den Bischof von Lugano zu kümmern. Und bis dann ein neuer Papst gewählt ist, wissen wir, wird es dauern bis an Ostern. Und so wird auch diese ganze Phase für die Diözese sich hinziehen.
Es wird also dauern. Aber was weiß man über mögliche Kandidaten?
Ja, das ist natürlich ein großes Thema. Im Tessin werden immer wieder Gerüchte rumgereicht. Im Januar tobte ja schon fast eine Debatte darüber, ob ein Vertreter von Opus Dei, nämlich der Theologe Monsignor Cattaneo von der Theologischen Fakultät in Lugano, in Frage käme. Es hieß, er sei in der Pole Position. Inzwischen ist die Debatte über diesen Opus Dei-Vertreter abgeflaut. Aus informierten Kreisen ist nun zu erfahren, dass 2 Vertreter der katholischen Laienbewegung, Kommunione und Liberatione, wohl die besten Chancen hätten. Man redet insbesondere vom Direktor des Collegio Papio in Ascona, Don Patrizio Folletti, und auch von Bruder Mauro Lepori, einem Zisterzienser, der auch nahe an Kommunione und Liberatione steht. Aber wie gesagt, Vorsicht ist hier das Gebot der Stunde, denn manchmal werden diese Namen auch gestreut, um genau ihre Nominierung zu verhindern. Letztlich muss der apostolische Nuntius in der Schweiz, Diego Causero, diese Nominierung vorbereiten. Er wird nämlich die Vorschläge nach einer Art Vernehmlassung dem Papst unterbreiten. Also das ist der ITER.
Von der Kirche an die Grenze, Gerhard Lob. Das Grenzwachchor der Region 4 mit Sitz in Lugano hat diese Woche die Bilanz 2012 vorgestellt, und zwar mit eindrücklichen Zahlen.
Ja, mit eindrücklichen Zahlen, das kann man sagen, denn das Grenzwachkorps hat im Jahr 2012 genau 7.500 illegale Einwanderer gestoppt oder Personen ohne Aufenthaltsbewilligung. Die Zahl sagt an sich noch nicht so viel, aber man muss wissen, es sind doppelt so viele wie im Jahr zuvor, also 2011. Und es sind doch 20 Personen pro Tag, die festgesetzt wurden. Eine andere Zahl ist auch wichtig. Insgesamt, das heißt in der ganzen Schweiz, wurden 11.000 Personen im 2012 gestellt oder verhaftet und davon eben 7.500 an der Südgrenze. Und das zeigt laut Oberst Mauro Antonini doch, dass der Strom von Illegalen, die von Süden nach Norden wollen, ganz klar immer noch über die Schweizer Südgrenze führt. Und dieser Druck, der zeigt sich im Übrigen auch beim Registrierzentrum für Asylsuchende in Chiasso. Dort stieg die Zahl der Anfragen bzw. Anträge im Jahr 2012 von 3.800 im Vorjahr auf 4.500.
Das sind viele illegale Einwanderer. Kommen diese alle über die grüne Grenze?
Ja, das würde man glauben. Man hat ja im Kopf dieses Bild von den Flüchtlingen, die mit ihren Familien nachts irgendwo durch den Wald kommen oder vielleicht auch Anhänger versteckt sind von Lastwagen. Aber das ist eben überhaupt nicht mehr die Realität. Und das wurde auch bei der Medienkonferenz diese Woche klar gesagt. Die Mehrheit der illegalen Einwanderer kommt mit dem Zug. 95-98%, sagt man. Das sind die, die gefasst werden oder gestellt werden. Und das ist ja auch genau der Grund, warum das Grenzwachtkorps Lugano seine Präsenz in Chiasso am internationalen Bahnhof verstärkt hat. Man weiß, hier ist der Hotspot und es beweist sich eigentlich jeden Tag.
Aber in der Bahn kann man doch schnell entdeckt werden. Warum also dieser Weg?
Ja, offenbar vertrauen die illegalen Einwanderer darauf, nicht entdeckt zu werden, weil sie wissen, dass nicht alle Züge kontrolliert werden können. Es ist ein bisschen wie ein Pokerspiel, sagen wir mal. Mal wird ein Zug kontrolliert, der andere nicht und man hofft, da durchzukommen. Auf der anderen Seite stehen offenbar auch finanzielle Fragen. Es ist offenbar eindeutig günstiger, mit dem Zug zu fahren, als etwa einen Schlepper zu bezahlen, der viel Geld verlangt dafür, dass er jemanden in die Schweiz bringt. Und letztlich hat es sich wahrscheinlich auch rumgesprochen, dass wenn man in Chiasso ankommt und einem Grenzwächter sagt Asyl, dass man dann zur Asylempfangsstelle gebracht wird. Also, dass nicht weiter kompliziert ist und dass dann zumindest der Antrag dort bearbeitet wird.
Im Tessin gibt es viele Grenzübergänge nach Italien, die nicht mehr ständig bewacht sind. Ist denn dieser Zustand für den Fluss von illegalen Einwanderern verantwortlich?
Nein, das kann man so nicht sagen. Auch wenn ja immer wieder gefordert wird, dass die Grenzübergänge wieder rund um die Uhr bewacht sein sollten, so wie das früher war. Antonini, der Kommandant, den ich eben schon erwähnte, er meinte, dass die Zahlen auch eine deutliche Sprache sprechen, denn die Zunahme der gestellten Personen beweist seiner Meinung nach, dass eben die neuen, diese mobilen Hinterlandkontrollen doch wesentlich effizienter sind als diese statischen Kontrollen an den Grenzübergängen.
Die Grenzwacht, die muss auch Waren und möglichen Schmuggel kontrollieren. Wie sieht es denn damit aus in der Bilanz 2012?
Nun, in dieser Hinsicht erscheint mir ein Bereich sehr interessant, das ist nämlich der Drogenschmuggel, beispielsweise Kokain. Da wurden im Jahr 2012 rund 9 Kilo beschlagnahmt. Aber was eben interessant ist, das ist in sich kein großer Anstieg. Es ist relativ konstant, aber man hat es in viel mehr Dosen beschlagnahmen können. Also es gibt viel mehr Personen, die in einzelnen Paketen, das bringen die ganz großen Fänge, wo mehrere Kilo in einem Mal geschmuggelt werden, scheinen vorbei zu sein. Auffällig ist zudem allerdings auch ein starker Anstieg beim Schmuggel von Heroin, beziehungsweise bei der Beschlagnahmung, muss man besser sagen, 4,6 Kilo konnten da beschlagnahmt werden. Im Jahr zuvor waren es nur 400 Gramm. Da ist natürlich immer die Frage, waren die Schmuggler einfach intelligenter im Jahr zuvor, dass so wenig beschlagnahmt wurde? Oder waren jetzt die Grenze einfach effizienter, die Grenzwacht? Das ist natürlich eine Frage der Interpretation.
Von der Grenze nach Lugano, Gerhard Lob, dort hat das Municipio beschlossen, den Steuerfuß für 2013 anzuheben. Und das überrascht doch für eine Gemeinde wie Lugano, die sich immer liberal gibt.
Ja, es überrascht in der Tat. Aber es ist auch ein Spiegel der Tatsache, dass eben in Lugano die ganz fetten Jahre offenbar wirklich vorbei sind. Für dieses Jahr wird ein Defizit von 35 Millionen Franken erwartet. Das ist schon ziemlich viel für eine Stadt wie Lugano. Und das Municipio hat sich daher darauf geeinigt, den kommunalen Steuerfuß von 70-73% zu erhöhen. Allerdings muss diese Erhöhung auch noch vom Gemeindeparlament abgesegnet werden.
Kam denn dieser Entscheid einstimmig zustande?
Nein, überhaupt nicht. Und es zeigt sich ganz gut auch der politische Frontverlauf in Luganos Politik. Die Lega, die ja mit zwei Personen in der Exekutive präsent ist, nämlich Lega-Boss Biniaska sowie Nationalrats Quadri, diese haben zusammen mit dem liberalen, also freisinnigen Stadtpräsidenten Giudici für 70% gestimmt. Sie wollten den Steuerfuß nicht erhöhen. Hingegen die anderen vier Vertreter wollten 75%. Und am Ende hat man sich dann gut schweizerisch eben auf einen Kompromiss von 73% geeinigt.
Bleiben wir noch in Lugano. Dort werfen die Wahlen vom April ihre Schatten voraus und es gibt eine hitzige Polemik um die SP-Kandidatin Patrizia Pesenti, die sich zurückgezogen hat.
Ja, Patti, wie Patrizia Pesenti im Tessin liebevoll genannt wird, sie wurde vor kurzem zur Titelfigur im Satiremagazin Il Diavolo, also der Teufel. Und dieses Titelbild hatte doch stark sexistische Tendenzen, muss man sagen. Es war eine Zeichnung, die Empörung hervorgerufen hat. Da stand so sinngemäß, Patti befriedigt nicht mehr und man sah sie da mit allerlei erotischen Gadgets auf der ersten Seite. Eine geschmacklose Darstellung, aber es war auch erstaunlich, wie stark dieses Thema dann aufgewühlt hat. Genüsslich hat es natürlich die Lega kommentiert, die sagt, seht, auch von anderer Seite, der Diavolo steht eher links, werden Politiker verurkt und man sollte sich nicht immer mit der Lega anlegen. Und tatsächlich hat die Diskussion dann dazu geführt, dass auch die SP ein Kommuniqué geschrieben hat, in dem sie diese Art der Darstellung verurteilte. Also man sieht, man ist wirklich im Vorwahlkampf in Lugano und da müssen alle dann natürlich bei so einer Polemik Stellung beziehen.
Zum Schluss noch ein kulturelles Thema. Beim Palacinema von Locarno, dem Palast des Films, da geht es vorwärts. Die Exekutive von Locarno hat die Botschaft für den Planungskredit von 1,6 Millionen Franken verabschiedet und sie will auch einen Projektmanager. Wie geht's denn nun weiter?
Ja, die Botschaft ist verabschiedet und schon in der nächsten Woche am Montag wird dieser Kredit von der GPK, also der Geschäftsprüfungskommission, beraten. Alles muss sehr schnell gehen, da ja möglich bis Oktober die Baubewilligung vorliegen muss, damit eine Schenkung von 10 Millionen Franken nicht verloren geht. Wie gesagt, jetzt muss erst der Planungskredit verabschiedet werden und danach dann die Botschaft für den eigentlichen Bau, Umbau dieses alten Schulhauses gewährt werden. Es geht ja dann insgesamt um 30 Millionen Franken, aber die Zeit drängt und daher auch die Eile des Municipio.
Gerhard Lob, freier Journalist in Locarno.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.